Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 419.
Deutschlandfunk. Das Feature.
TTIP. Transatlantischer Traum oder der Ausverkauf der Demokratie? Ein Feature von Peter Kreisler.
TTIP ist die Abkürzung für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Der Gedanke ist nicht neu. Schon zu Beginn der 1990er Jahre wurde eine derartige Freihandelszone diskutiert. Die Befürworter behaupten, sie würde durch stärkeres Wirtschaftswachstum Arbeitsplätze und höhere Einkommen schaffen. EU-Bürger protestieren in Brüssel gegen das Abkommen. Schon heute sind die Vereinigten Staaten mit der Eurozone wirtschaftlich eng verflochten. Viele Handelszölle sind bereits sehr niedrig. Um einen weiteren Handelsboom zu entfachen, müssten viele umfassendere Regeln und Schutzbeschränkungen fallen. Es soll liberalisiert, das heißt angeglichen werden. Erst dann würden die Warenströme ganz ungehindert fließen können. Um das aber zu erreichen, müssten die sogenannten NTBs, die Non-Tariff Barriers to Trade, aufgehoben werden. Die nicht-tarifären Beschränkungen, wie es im Jargon des Welthandels heißt.
Ein solches Freihandelsabkommen wäre ein Riesenschritt nach vorne, der auch neue Arbeitsplätze schaffen würde.
Während die EU-Kommission stets betont, in TTIP keine Gesetze und Schutzstandards antasten zu wollen, schlagen Kritiker Alarm. Auch der deutsche Konzern Bayer will von dem boomenden Geschäft mit dem genetisch veränderten Saatgut profitieren. Der Konzern ist der zweitgrößte Pestizidhersteller der Welt. Katrin Feuillet erklärt mir die Strategie von Bayer.
Gerade haben wir auch einige Saatgutfirmen gekauft, die besonders bei Weizen stark sind. Für unsere Entscheidung zählt, was gut fürs Geschäft ist und wo wir ein Produkt sehen, das auch die Perspektive hat, überall zugelassen zu werden.
Katrin Feuillet entwickelt in North Carolina für Bayer einen genetisch veränderten Weizen, der besonders gut mit den Herbiziden und Pestiziden der Bayer AG funktionieren soll.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Heute senden wir ein Originaltonhörspiel aus dem Jahr 1976. Tag der Verkäuferinnen. Von Lisa Christwald.
Ich bin gelernte Verkäuferin, seit 5 Jahren an der Kasse. Ich war lange sehr krank, hatte eine Brustamputation und wollte unbedingt wieder arbeiten. Arbeit hilft doch am besten über alles weg. Ich bin glücklich, wenn ich morgens aufstehen kann und zur Arbeit gehen kann. Und denn wenn ich so meine Kasse sehe, ich nach oben komme, denke ich, ja, hier ist mein Platz, hier bin ich zu Hause.
Ich bin morgens um 6 Uhr. Dann gehe ich ins Bad, dusche mich, spiele ein bisschen mit meiner Katze. Sie führt mich zum Eisschrank und dann futtern wir beide. Und dann ziehe ich mich langsam an, schminke mich und dann gehe ich so um 7:45 los, fahre ich los. Und um 8:45 muss ich auf der Etage sein. Und das ist dann für sich sehr streng bei uns. Mein Wecker klingelt um 7 Uhr, dann stehe ich auf, wasche mich, putze mir die Zähne, schminke mich, mache mir eine Tasse Kaffee, frühstücken tue ich nicht, setze mich in mein Auto und fahre ins Kaufhaus. Dann komme ich an, dann begrüße ich erstmal meine Kollegin, dann wird sich umgezogen, kurz guten Tag gesagt, dann müssen sie auch schon rennen, die ganzen Kästen mit den Ringen, Armbändern, Ketten rausstellen. Das muss alles wahnsinnig schnell gehen, weil ja die ersten Kunden schon kurz nach 9 vorm Ladentisch stehen. Sie wissen, das Kaufhaus macht um 9 Uhr auf. Dann sind sie zum Teil noch mit dem Einräumen beschäftigt, dann müssen sie schon den ersten Kunden bedienen. Die so früh kurz nach 9 kommen, haben es natürlich furchtbar eilig, weil das auch meistens Leute sind, die noch vor ihrem Dienstantritt kommen, nicht? Na, und dann fängt es an, dann fangen sie an zu verkaufen. Dann wollen die Ketten, Armbänder, Ringe, dann müssen sie vorzeigen, bitteschön. Und naja, und beim Schmuck, das ist so eine Sache, da kann man sich nicht in 5 Minuten entscheiden, nicht?
Auch bei größter Arbeit sind Kunden alle nett zu mir. Ich verstehe gar nicht, dass meine Kollegen oft so klagen. und stöhnen über die Kunden.
Es gibt sehr nette Kunden. Ich finde, es liegt auch viel am Verkäufer selbst. Wenn man nett zum Kunden ist, ist der Kunde auch nett. Es gibt ja auch Leute, die Streit suchen und anfangen. Wenn man da ganz geschickt ist, dann wird man immer höflicher. Und zum Schluss geht der Kunde raus und er wird nicht ein böses Wort mehr sagen. Dann kommt er auch wieder zurück oder er kommt nächsten Tag wieder und sagt, na, mit denen kannst du es nicht machen.
Na, selbstverständlich kommen auch Kunden mit Reklamationen dann zu uns. Was machen wir mit den Kunden? Dafür haben wir eine eigene Kundendienstabteilung, einen Kundendienstleiter.
Ich wechsle praktisch fast jede Woche, manchmal zweimal das Warenhaus. Und das gefällt mir auch sehr gut, aus dem einfachen Grunde, weil ich das nicht lieber an einer Stelle zu arbeiten. Außerdem wechsle ich auch sehr oft die Artikel. Und da muss ich mich natürlich nach den Firmen richten, wo sie ihre Artikel verkaufen wollen und dafür Propaganda machen. Außerdem hat man nicht immer ein angenehmes Arbeitsklima in den Warenhäusern mit den festangestellten Verkäuferinnen, weil sie jetzt irgendwie etwas neidisch sind. Wir verdienen mehr, wir haben eine gelockerte Arbeitszeit als die festangestellten Verkäuferinnen und das ist natürlich auch ein Grund, weshalb ich mich nicht gerne fest anstellen lassen möchte.
Die einsamen Kunden, die man nennt, das sind diejenigen, die abends kommen oder ganz früh aufstehen. Sie wollen unter Menschen sein, die suchen die Wärme, sie brauchen ein liebes Wort, sie wollen unterhalten werden. Aber leider zu der Berufszeit geht es ja gar nicht, dass man sich mit diesen Kunden hinstellt und unterhält. Und dann denken sie, man ist unhöflich.
Also normalerweise möchte ich behaupten, sind mir Männer angenehmere Kunden als Frauen. Sie sind wesentlich freundlicher und ansprechbarer oder auch vielleicht Ehepaare, aber manchmal so ältere Frauen alleine sind sehr unhöflich und sehr unfreundlich und machen uns das Leben oft sehr schwer. Der Unterschied zwischen einer normalen Verkäuferin und uns liegt auch schon mal darin, dass wir eine etwas, ich will nicht gerade sagen gepflegtere Sprache, aber eine gepflegtere Umgangsform haben müssen. Wir werden mitunter auch von unseren Firmen geschult. Einen jungen, modernen Menschen spricht man so an, also man sagt, junge Frau oder junger Mann, möchten Sie bitte mal etwas probieren. Oder wenn jetzt eine ältere, gepflegte Dame kommt, dann sagt man, gnädige Frau, darf ich Ihnen etwas anbieten.
Wenn man dann nur sitzen kann und kassieren, das ist das einzige Schöne dabei. Und dann wird das Geld gebündelt und so weiter und dann wieder mal ein Hunderter runter und ein Tausender und nochmal ein Tausender, ist die größte Freude dabei.
Eine ganz typische Verkaufsmethode im Kaufhaus ist die sogenannte Prämienmethode. Da werden auf veraltete Geräte oder einfach Geräte, die nicht gut gehen, sei es nun, weil sie irgendwelche Mängel haben, werden Prämien gesetzt, sind für den Kunden unsichtbar. Und ja, wenn dann irgendeiner ein Gerät will, keine Ahnung hat, dann wird man ihm natürlich selbstverständlich irgend so ein Apparat mit Prämie empfehlen. Es ist ja schließlich die einzige Chance, dass man das Gehalt verbessert. Die zweite Möglichkeit, sich noch irgendeine Verbesserung rauszuschlagen, heißt aufzupassen, ob irgendwelche Personen sich an, naja, so heimlich an eine Sache ranmachen, um irgendwas zu klauen, sind so meistens 50 Mark Kopfprämie ausgestellt. Auch selbst wenn man diese Person nicht überführen möchte und sich fernhält, es nicht melden will, macht man sich strafbar, falls man von jemand anders dabei beobachtet wurde und ist dann selbst dran. Das heißt also, man verliert die Arbeit. Ich habe mich dann immer so verhalten, wenn ich irgendwie was bemerkt habe, bin ich zu den Leuten hingegangen und habe gesagt, na, was hätten sie gern? Und so habe ich dann die Sache verhindert. Es gibt da auch, naja, so eine Befriedigung, dass man dem Kaufhaus eine auswischen kann, wenn man zum Beispiel einen Kunden an der Ware sieht und denkt, na, der hat bestimmt nicht viel Geld und zu ihm hingeht und sagt, du hör mal, das kriegst du doch da und da viel billiger. Ja, schauen sie dich dann ganz doof an, aber meistens gehen sie dann und kaufen es dann dort.
Die Gefahr des Diebstahls, gerade in dieser Branche, ist ja sehr groß, nicht? Und die Sachen sind klein, die kann man ja schnell verschwinden lassen. Das ist ja nicht ein großes, sperriges Ding. So was gibt es ja nicht, bis auf die großen, breiten Armbänder, die vornehmlich von den Fleischersgattinnen gekauft werden mit den dicken Unterarmen. Aber es ist so, wenn wir eine Kollegin zum Beispiel beim Diebstahl beobachten und melden, das kriegen wir 1000 Mark Prämie dafür. Und das ist ganz klar, dass man da, also ich mache es nicht, aber ich habe das Gefühl manchmal, dass man laufend beobachtet wird von den Kollegen. Und vielleicht würde ich auch, wenn ich sehen würde, dass eine Kollegin was eingesteckt hat, vielleicht würde ich es auch melden. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich es machen. Nicht 1000 Mark sind eine Menge Geld.
Wenn ich jemand sehe, der etwas entwendet, dann guckt man sich erstmal den Menschen an. Ist er krank oder ist er unter Alkohol oder verkalkt? Gibt es auch Leute, das merkt man ja nicht. Dann ist man höflich und geht hin und sagt, würden Sie bitte aus der Tasche rausnehmen, im Korb legen. Dann müssen wir erst abwarten, bis der Kunde durch die Kasse geht. Vorher können wir nicht einschreiten. Es kann ja passieren, dass er plötzlich doch noch sich überlegt, ob er nicht die Ware bezahlt. Und hat er es nicht getan, dann wird kontrolliert laut seines Bons. Die Polizei wird nur gerufen, wenn derjenige sich weigert, seinen Ausweis rauszugeben und anzugeben, seine Adresse. Dann spielt man später noch Zeuge, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte. Und derjenige, der den erwischt hat, bekommt eine Prämie von 50 Mark.
Hat man dann in der Mittagspause, ist man dann glücklich oben gewesen. Ich bin ganz unten, die Kantine ganz oben. Dann isst man ganz schnell das Essen runter, damit man möglichst viel Zeit hat, um sich noch schnell auf die Liege zu legen, die Füße auszuruhen.
In meiner Riesenkantine, eine Nichtraucherkantine, ein Essen, nicht nur ein Essen, sondern zwei Essen und dann noch ein Diätessen dazu. Also ich finde, die leben wie Gott in Frankreich.
Ich habe da immer die alten Verkäuferinnen bewundert, die Füße schon umwickelt. Da hat man richtig Mitleid. Wenn ich dann mittags im Liegeraum mich mal kurz abgelegt habe, dann haben manchmal die Liegen gar nicht ausgereicht. So viel standen da und wollten auch mal sich ausruhen.
Wir haben riesen Ruheräume. Kein Ton gesagt werden kann. Darf. Stehen Betten drin, stehen Liegen drin, Decken drin zur Verfügung.
Ich kann nur eines zu dem Beruf des Einzelhandelskaufmanns sagen. Mein Sohn wird es nie.
Den Fußbau, den haben wir und suchen natürlich jede freie Minute an der frischen Luft zu sein.
Ja, das Wochenende läuft so ab. Wenn ich Dienst habe, dann hat meine Mutter meinen Sohn. Hat meine Mutter mal keine Zeit für das Kind oder ist gerade verreist, da muss ich zu Hause bleiben, da ich das Kind nirgendwo anders unterbringen kann. In Berlin kann man Katzen und Hunde haben, aber keine Kinder.
Kinderort ist dabei. Natürlich ist er da. Selbstverständlich, auch davon sollte man Gebrauch machen, wird zu wenig Gebrauch von gemacht. Das ist, wenn in einigen Häusern schon wieder hergegangen ist und haben ihn abgeschafft.
Ja, dann fange ich erst an, schnell die Sachen noch schnell, die waschen werden müssen, in die Waschmaschine zu schmeißen. Und dann so die Maschine, also muss ich noch so lange aufbleiben, bis die Maschine praktisch fertig ist. Dann die Wäsche rausnehmen, aufhängen und dann praktisch inzwischen noch das Kind baden und alles zwischendurch noch machen, ja. Ich sage, es ist sehr anstrengend. Und sonntags, naja, denn sonntags verspreche ich meistens, dass ich mit ihnen in den Zoo gehe oder aber mit ihnen spazieren gehe, um ihnen etwas anzubieten, da wo ich praktisch in der Woche keine Zeit zu habe.
Am liebsten würde ich zu Hause bleiben und fernsehen, aber ich habe einen Freund, mit dem wohne ich zusammen und dem kann ich das nicht zumuten, der geht gerne aus. Ich stricke und häkle viel, das brauche ich als Ausgleich.
Keine Zeit weder zum Lesen, noch was ich gerne hätte selbst machen würde, mal wieder stricken oder sticken, keine Zeit mehr, weil die Hausarbeit und der Beruf und die Kinder einen auffressen.
Das Verhältnis zu den Verkäuferinnen bilde wir uns wenigstens ein, das ist herzlich. Wenn wir durchs Haus gehen, haben wir schon das Gefühl, und jeder eigentlich, sei es der kleine Lehrling, sei es der kleine Lehrling nicht, sondern der Auszubildende, neuerdings, dass er sich an uns wenden kann, jederzeit, er wird nicht abgekanzelt, jeder kann mit uns mit Sorgen zu uns kommen. Natürlich kommen sie auch mit privaten Problemen zu uns. Sondern wenn auch diese privaten Probleme nach Möglichkeit unter vier Augen geklärt.
Dadurch, dass ich gelernte Fotografin bin, ist mir rein theoretisch viel leichter möglich, zum Substituten aufzusteigen. Am Anfang wird man als Gelerntes, als Fachkraft eingestellt, bekommt also 200, 300 Mark mehr gegenüber denen, die schon eine Weile da sind und viel mehr Berufserfahrung haben und eigentlich die Leute viel besser qualifizierter bedienen können. Bei uns gibt's 3 Stufen, also Einstufungen von den Verkäufern. Das sind einmal die Fachverkäufer, die rein Fotogeräte und so weiter verkaufen. Das sind also die angesehensten und die sich für das Beste halten. Dann kommen die Leute, die im Karree sitzen, nicht sitzen, sondern stehen, die Bilder, Filme und so weiter annehmen. Und dann gibt es noch die Letzten, steckt man dann auch ganz gern einen Lehrling hin, der da zwar nichts lernt, aber wenn man eben keine Aushilfskraft hat, dann kann der das so übernehmen. Sonnenbrillen verkaufen, das ist saisonbedingte Sache. Am Anfang, bevor die vielen Touristen kommen, steht man da also stundenlang rum, ohne irgendetwas zu verkaufen. Setzen darf man sich nicht, Zeitung lesen darf man auch nicht, da steht man dann da und weiß überhaupt nichts, was man tun soll. Reden ist sowieso verboten oder zumindest nicht gern gesehen. Man steht also ziemlich hilflos vor diesem Verkauf.
Ungelernte werden bei uns aufgenommen. Es liegt nur an der Initiative des Einzelnen, dass er mitmacht, dass er an den Schulungen teilnimmt und immer teilnimmt an den Schulungen. Da steht ihm gar nichts im Wege.
Aufstiegsangst ist jedem gegeben, wer den Mut hat, es durchzustehen. Die meisten haben ja nicht den Mut dazu.
Weil eben im Kaufhaus doch hauptsächlich ältere Frauen tätig sind und die Jüngeren nur für kürzere Zeit sehen das auch hauptsächlich als Übergangsmöglichkeit an und träumen doch von ihrer schönen und vorteilhaften Hochzeit, sie dann nicht mehr arbeiten müssen, was dann auch eintritt, weil sie ja auch Kinder wollen. Und danach sieht es dann so aus wie bei den meisten älteren Frauen, dass sie eben wieder arbeiten müssen.
Sie machen eine 3 Jahre Lehrzeit durch, arbeiten hauptsächlich bei uns in der Abteilung 24 Stunden, also ungefähr die Woche. Denn die andere Zeit werden sie geschult von der Firma und von der Berufsschule. Die Firma macht sehr viel für den Lehrlinge. Also hauptsächlich das ganze Theoretische. Schreibarbeiten, Rechnen, was also dazu gehört. Und wenn so ein Lehrling ausgelernt hat und die Firma behält ihn, weil er gut ist, dann kann er eines Tages Substi-Anwärter werden. Hat er dies geschafft, ist er Substi. Und als Substi hat er ja sehr viele Möglichkeiten, bei der Firma hochzukommen. Man kann ein Einkäufer werden, man kann sogar Hauschef werden. Man kann zum Beispiel Direktor werden, nicht?
Früher habe ich mich auch sehr viel mit Politik beschäftigt, aber seitdem ich diesen Job habe, bleibt mir keine Möglichkeit. Dazu bin ich auch dann meist abends etwas zu abgespannt. Ich sehe zwar die aktuellen Fernsehsendungen und so, aber dass ich mich damit hundertprozentig befasse, kann ich nicht behaupten.
Ich bin mit meinem Felddienst im Ganzen ganz gut zufrieden.
Mein Gehalt, ob das angemessen ist, das kann ich bestimmt nicht sagen. Das glaube ich nicht, dass es angemessen ist, das Gehalt.
Ich bin der Meinung, dass Verkäuferinnen ganz generell unterbezahlt sind.
Ich bin zufrieden, wenn man sieht, was andere Konzerne zahlen. Ja. Aber wenn man sieht, was die Konzerne verdienen, steht es in keinem Verhältnis zu unseren Löhnen. Ich bin um 7 Uhr zu Hause, dann begrüße ich meine Katze, dann sehe ich die Abendschau, dann gucke ich mir noch was Interessantes an im Fernsehen, entweder ein bisschen politisch oder mal ein gutes Fernsehstück. Einen
kleinen Kanarienvogel habe ich auch, eine Schildkröte habe ich auch.
Verheiratet bin ich nur am Wochenende.
Meine Feierabende mache ich mir ganz gemütlich. Wenn ich nach Hause komme, wird schön gebraust und die Armut gegessen. Und dann gehe ich mich lang und dann gucke ich fern. Oder wenn im Fernsehen nichts drin ist, dann habe ich ein hübsches Buch und dann lese ich den schön draus.
Regie Richard Hay, Produktion Norddeutscher Rundfunk 1976.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Berlin auf Afrikanisch.
Wilhelmstraße. Die Sonne steht hoch am kaltblauen Himmel. In der Nähe der U-Bahn, Mohrenstraße, soll es eine Gedenktafel geben, die an Bismarcks Berliner Konferenz erinnert. Und ich finde nichts.
Dann entdecke ich auf dem Bürgersteig gegenüber
vor der Hausnummer 92, die Umrisse Afrikas. Ich überquere die Straße und stehe vor einem kleinen Schild, auf dem der afrikanische Kontinent in bunten Farben abgebildet ist. Am 15. November 1884 fand die Berliner Afrika-Konferenz, die auch als Westafrika-Konferenz oder Kongo-Konferenz in die Geschichte eingegangen ist, an dieser Stelle statt. Reichskanzler Otto von Bismarck lud die damals in Afrika besenden europäischen und überseeischen Mächte, unter anderem England, Frankreich, Belgien, Portugal, Italien, Spanien, das Osmanische Reich und schließlich die USA ein. Afrika und die Afrikaner traten bei der Konferenz nur als Gegenstand europäischer Politik auf. Sie wurden als politische Subjekte ausgegrenzt. Kein einziger afrikanischer Teilnehmer war geladen worden. Und so markiert die Konferenz unstreitig den Wendepunkt von der schrittweisen Ausdehnung der diversen Kolonien hin zu einer lückenlosen Aufteilung Afrikas bis auf Äthiopien und Liberia. 1842 kamen die ersten deutschen Missionare ins Land. Als dort dann Diamantenvorkommen entdeckt wurden, wachte Berlin auf. Bei der Berliner Konferenz 1884 bekommt auch Deutschland sein Protektorat Südwestafrika und kauft systematisch Land auf. In grausamen Kriegen kämpfen die Deutschen gegen die einheimischen Herero. Es ist ein Völkermord. Ländereien werden enteignet und den Weißen übertragen, die die Diamantenminen ausbeuten. Erster Weltkrieg beendet 1919 den deutschen Kolonialismus nach 35 Jahren. Und? Wie ist es heute um die deutsch-afrikanische Geschichte bestellt? Auf meinen Wegen durch Berlin begegne ich nur wenigen Schwarzen. Außer am U-Bahnhof Neukölln. Der Wedding ist ein bisschen afrikanischer als Neukölln. Aber im Grunde sind beides Bezirke, in denen einfache Leute aus verschiedenen Gegenden der Welt wohnen. Aber etwas fällt mir auf. Die Straßen heißen Kamerunstraße, Kongostraße. Dr. Christian Hanke, Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte.
Weil viele Afrikaner ja entweder Englisch oder Französisch sprechen, da würde eigentlich naheliegen, nach Paris oder nach London zu gehen. Aber es kommen eben auch viele nach Berlin und Deutschland. Und ich muss das mal sagen, kurioserweise eben auch aus Ländern wie Kamerun und so, also die mal deutsche Kolonialgebiete waren, scheinen da eben auch Verbindungen zu sein, wo Deutschland dann so eine Destination ist. Ja. Ich meine, ich finde es ja auch toll, dass es in Kamerun Schwarzwälder Kirschtorte gibt. Also.
Und wie halten Sie es mit der Erinnerung an die Kolonialzeit?
Wir haben das afrikanische Viertel. 50er Jahre immerhin Einweihung der Ghana-Straße anlässlich der Unabhängigkeit. Und dann ist das Bewusstsein völlig verschwunden. Ne? Das ist kein Thema mehr gewesen.
Außer im Wedding und in Neukölln tragen die Berliner kaum ausgefallene Farben. Auch die Schwarzafrikaner zeigen sich nicht in farbenfrohen Gewändern. Machen sie sich etwa absichtlich unauffällig? Im Nordwesten, im Südosten von Berlin, im Wedding und in Neukölln leben die Afrikaner über die Stadt verstreut. Sie fallen kaum auf. Als wollten sie den Ort, an den das Schicksal sie geführt hat, nicht zu ihrem Zuhause machen.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Wir senden heute live aus der Justizvollzugsanstalt in Meppen. Hier setzt man ein Projekt des sogenannten familiensensiblen Strafvollzugs um. Und was das ganz praktisch und für den Alltag der Väter hier im Gefängnis und für die Familien draußen bedeutet, darüber wollen wir sprechen in der kommenden Stunde bis 12 Uhr. Dann stellen wir Ihnen jetzt als erstes einfach das Projekt vor, um das es geht, was im Mittelpunkt steht. Und da sind bei mir heute zu Gast Zum einen Fritz-Georg Schnorr, der hat das Projekt Wartezeit ins Leben gerufen, vor gut 3 Jahren. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Und bei mir ist auch Pastor Uli Schönrock, evangelischer Gefängnisseelsorger, und Pierre Zeller, er leitet die Justizvollzugsanstalt Meppen. Herr Schnorr, können Sie zunächst beschreiben, was das für ein Projekt war, was bis vergangenen Herbst lief? Was gehörte alles dazu?
Uns war lange schon ganz klar gewesen, dass wir uns mehr um die Angehörigen zu kümmern haben. Wer bekommt Besuch? Das sind die Gefangenen. Das wird in der Regel sehr restriktiv gehandhabt. Ein Gefangener Niedersachsen hat die rechtliche Gewissheit, dass er 1 Stunde im Monat Besuch haben darf. Meppen war da immer schon etwas weiter. Unsere Gefangenen bekommen 2-mal im Monat Besuch, je 2 Stunden. Unsere Frage war aber, wer kommt denn zu Besuch? Die Freiheitsstrafe eines Angehörigen bedeutet, dass zu Hause eine Lücke entsteht. Das betrifft besonders die Frauen und besonders die Frauen mit Kindern. Das, was sie vorher gemeinsam geregelt haben, die ganzen Sorgen um Wohnung, um Kosten, um Kindererziehung, um Schule, damit steht die Frau auf einmal ganz alleine, in der Regel auch mit finanziellen Einbußen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ein Angehöriger der Familie im Gefängnis landet, seine Angehörigen mitbestraft werden.
Herr Schönrock, im Rahmen dieses Projekts Wartezeit gab es den Vater-Kind-Tag.
Es gibt auch großen Bedarf, längere Besuchszeiten einzurichten für die Familien, einfach damit die inhaftierten Männer ihrer Vaterrolle gerecht werden. Weil Vatersein hört nicht damit auf, dass man hinter Gittern sitzt. Wir haben versucht, ein Stück Normalität hinter Gittern zu installieren, indem wir Vater-Kind-Tage eingerichtet haben, an denen die Väter einen ganzen Tag mit ihren Kindern hier in den Räumlichkeiten verbringen können. Also das fängt mit dem gemeinsamen Frühstück an, geht über in dann irgendwann in kleinere Freizeitaktivitäten bis hin zu kreativen Dingen, einem gemeinsamen Mittagessen. Also das, was sozusagen eine Familie auch zu Hause praktiziert, nämlich einfach mal Zeit füreinander zu haben und Dinge miteinander zu teilen und zu unternehmen, immer in dem begrenzten Raum von Gefängnis, so wie es halt möglich ist. Und das hat wunderbar geklappt.
Herr Zeller, Sie als Anstaltsleiter, wie viel Spielraum haben Sie denn bei solchen Entscheidungen? Also wie viel können Sie wagen oder ausprobieren, ohne dass Sie gleich das Justizministerium um Erlaubnis fragen müssen?
Ja, da sind wir Gott sei Dank sehr frei, darin auch neue Projekte auf den Weg zu bringen und Neues zu versuchen.
Wie viele Angehörige und Kinder betrifft das Thema überhaupt in Deutschland, Herr Schnorr?
Ja, die letzte Studie europaweit hat ergeben, dass also 100.000 Kinder in Deutschland davon betroffen sind, dass der Vater in Haft ist. Das ist eine ganz große Zahl. Und wir haben das bei den Besuchen gemerkt, der überwiegende Teil der Besucher, über 50%, sind tatsächlich Frauen mit den Kindern. Deswegen haben wir ja dann diese Vater-Kind-Sonntage eingeführt, worüber Herr Schönrock gerade berichtet hat. Das war eine ganz tolle Sache, weil da die Familien Zeit bekommen haben, wirklich mal miteinander Familienleben wieder zu erproben. Und das war eine ganz schöne Sache.
Unsere Hörer am Radio haben das vielleicht schon mitbekommen. Man hört auch im Hintergrund das ein oder andere Kind ab und zu, denn wir haben ja auch die Leute da, die das betrifft. Es sind auch einige Familien hier und ich denke, unsere Hörer werden verstehen, dass ich die nicht mit Namen vorstelle, sondern sagen wir einfach Vater, Mutter, Kind und beginnen wir mit einem Vater. Wie haben Sie das erlebt, dass Sie 2 Tage, glaube ich, hatten, wo Sie viele Stunden am Stück mit Ihrer kleinen Tochter gemeinsam Zeit verbringen konnten?
War zu kurz. Ne, aber ansonsten Dankbarkeit, dass ich die Zeit, die ich mit meinen Kindern oder mit dem Kind überhaupt verbringen durfte.
Ihre Frau ist auch hier. Wissen Ihre Freunde, Ihre bekannten Kollegen, dass Ihr Mann im Gefängnis sitzt?
Ja, das wissen die. Das ist kein Tabuthema bei uns.
Auch bei den unter Ihren Kollegen nicht? Also für Sie gegenüber den Kollegen?
Sie meinen Arbeitskollegen? Nee, da wird's ausgeklammert. Und da ist das Thema nicht, das existiert nicht.
Wie gehen Sie damit um, wenn Fragen nach Ihrem Mann kommen?
Das kann man schon abwenden, dass man darüber nicht reden muss.
Telefonieren Sie oder wie oft telefonieren Sie miteinander? Denn die Besuchszeiten sind ja eben sehr begrenzt.
Wir telefonieren täglich, solange das möglich ist.
Aber Sie telefonieren nur ein paar Minuten täglich, nehme ich an.
Ja, es sind so 5 Minuten, 10 Minuten. Also am Wochenende natürlich länger, da hat man ein bisschen mehr Zeit, 20 Minuten oder so. Aber auch nicht drüber, das geht nicht. Man kann jetzt nicht stundenlang telefonieren. Erstens ist nur, glaube ich, ein Telefon da auf dem Flur, so wie mein Mann das mal sagt. Es wollen ja auch alle mal nach Hause telefonieren. Er ist ja nicht der Einzige, der mal kurz abends die Stimme seiner Familie hören möchte, sondern ja, das muss dann irgendwie immer aufgeteilt werden.
Bei uns ist auch die Tochter einer anderen Familie, 8 Jahre alt. Was fandst du eigentlich besonders toll an den Tagen, die du mit deinem Papa verbracht hast?
Also ich fand es ganz schön, dass ich mit meinem Papa kochen durfte. Das fand ich, das hat Spaß gemacht. Ja, und wir haben auch immer gespielt und das hat Spaß gemacht.
Dein Papa nickt, dem hat das auch sehr viel Spaß gemacht, ganz offensichtlich. Erzählst du deinen Freunden davon, wenn du deinen Papa im Gefängnis besucht hast?
Nein, also die wissen das eigentlich nicht. Also das Thema, also wir reden da überhaupt gar nicht. Also die wissen das nicht.
Aber fragen deine Freunde denn manchmal, ach, wo ist dein Papa oder wieso holt er dich nicht von der Schule ab oder sowas?
Also die haben manchmal gesagt, ich habe noch nie deinen Papa gesehen, aber ich hab immer gesagt, dass er immer in der Arbeit und so ist.
Dankeschön. Das waren ja 2 Familien. Es gibt noch einige mehr, die im Projekt Wartezeit sind. Herr Zeller, ich würde Sie gerne noch fragen, die Reaktion der Bediensteten in der JVA auf dieses Projekt, wie war die eigentlich?
Durchweg positiv, so habe ich es erlebt, weil dieses Projekt uns natürlich auch bei unserer Arbeit hilft. Also neben der Sicherheit der Anstalt ist es ja unsere ureigene Aufgabe, die Gefangenen auf das Leben nach der Haft vorzubereiten. Und die Einbindung in die Familie und der enge Kontakt zu Kindern ist natürlich etwas, was auch unmittelbar präventiv wirkt und die Menschen abhält, Straftaten zu begehen. Insofern ist das im Grunde Unterstützung für unsere Aufgabe.
Ich bin Miriam Rossius. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams.